Ums Gebet geht es in dieser Predigtreihe, um die Erhörung unseres Gebets. Und als Hintergrundtext dazu lese ich ein Stück aus dem Alten Testament, einen Psalm, den Psalm 66, ein Lied als Dank für Gottes Hilfe. Jubelt Gott zu, alle Völker der Erde, singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn mit eurem Lobgesang. Sagt zu Gott: Wie überwältigend sind deine Taten. Deine Feinde müssen sich vor dir beugen, weil du so mächtig bist. Alle Welt soll dich anbeten, alle sollen dir singen, dich mit ihren Liedern preisen. Kommt her und seht, was Gott getan hat. Sein Tun erfüllt die Menschen mit Furcht und Staunen. Er machte das Meer zu trockenem Land, so dass wir zu Fuß hindurchgehen konnten. Darüber waren wir voll Freude. Für immer regiert er mit gewaltiger Macht. Er behält die Völker genau im Auge. Wer wagt es, ihm die Stirn zu bieten? Ihr Völker, werft euch nieder vor unserem Gott, preist ihn mit lauter Stimme. Er erhält uns am Leben und bewahrt uns vor dem Untergang. Gott, du hast uns auf die Probe gestellt. So wie man Silber ausschmelzt, hast du uns gereinigt. Du hast uns in Gefangenschaft geraten lassen, uns schwere Lasten aufgebürdet. Unseren Feinden hast du erlaubt, uns in den Staub zu treten. Durch Feuer und Wasser mussten wir gehen. Doch du hast uns herausgeholt, so dass wir wieder frei atmen können. Mit Brandopfern komme ich in dein Haus, um mein Gelübde einzulösen. Ich bringe, was ich dir versprach, als ich in schwerer Bedrängnis war. Die besten Opfertiere bringe ich dir dar, Widder und Ziegenböcke, auch Stiere bereite ich zu. Vom Altar soll ihr Rauch hinaufsteigen zu dir. Ihr, die ihr Gott verehrt, kommt alle her. Ich muss euch erzählen, was er für mich getan hat. Ich schrie zu ihm um Hilfe, schon gewiss, dass ich ihn preisen würde. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, so hätte der Herr mich nicht gehört. Gehört aber hat er mich, das steht fest. Gott hat auf meinen Hilfeschrei geachtet. Ich danke Gott. Er hat mein Gebet nicht abgewiesen und mir seine Güte nicht verweigert. Amen.
Eine Gemeinde in der USA baute ein neues Gemeindezentrum. Und plötzlich kam der Staat und verlangte, ihr müsst so und so viele Parkplätze haben. Doch hinter dem Haus stand ein Berg, also ich nehme jetzt an, dass das ein größer dimensionierter Hügel war. Und es war unmöglich, so viele Parkplätze hinzustellen. Der Prediger sprach dann am Sonntag über Berge versetzenden Glauben und sagte, jeder, der das glaubt, soll am Mittwochabend zum Gebet erscheinen. Wir wollen Gott bitten, diesen Berg wegzunehmen. Am Donnerstagmorgen rief eine Telefongesellschaft an und fragte, wir haben ein großes Moorgebiet gekauft, um darauf eine Fabrik zu bauen, doch vorher müssen wir das Moor ausfüllen. Nun haben Wissenschaftler entdeckt, dass der Berg hinter eurem Haus genau das richtige Material wäre. Können wir diesen Berg abtragen? Der Pastor antwortete natürlich mit Ja. Und innerhalb eines Monats war der Berg weg. Und die Firma zahlte der Gemeinde einen ansehnlichen Betrag dafür und ebnete zugleich die Parkfläche, dass sie dann diese Plätze hatten. Es ist schon so. Gott ist nichts unmöglich. Meistens sind wir selber die Hindernisse für solche Erfahrungen der Macht und Souveränität Gottes, weil wir Gott nicht wirklich etwas Großartiges zutrauen. Wir bitten ihn deshalb gar nicht für Unmögliches, denn wir finden, das wäre ja verrückt. Ich weiß nicht, wie viele Leute in der Gemeinde in Amerika dachten, als der Pastor sie einlud, am Mittwochabend für die Beseitigung des Berges zu beten, gedacht haben, jetzt ist unser Pastor völlig durchgedreht. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Jetzt hebt er einfach ab, jetzt sieht er die Dimensionen nicht mehr. In unseren Herzen haben wir oft schon beschlossen, dass Gott unsere verrückten Bitten eh nicht erfüllen wird. Und dann kommt noch dazu, dass wir das Risiko nicht eingehen wollen, dass uns andere Geschwister für verrückt erklären. Also lassen wir es. Das ist ein großes Risiko, dass wir nicht eingehen. Wir wollen nicht, dass andere uns als verrückt und ungeistlich und schwärmerisch abtun. Wir wollen vernünftig und überlegte Menschen sein. Und deshalb wagen wir es oft gar nicht, von Gott etwas Verrücktes zu bitten. Die Bibel fordert uns jedoch immer wieder auf, mit unseren Nöten und Fragen vor Gott zu kommen. Und eine Bitte, zu der uns Jakobus in seinem Brief einlädt, ist mir sehr hilfreich. Er sagt nämlich, wir sollen Gott um Weisheit bitten, wenn wir nicht wissen, was wir in bestimmten Situationen tun sollen. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für diesen Hinweis von Jakobus bin. Ständig muss ich Gott um Weisheit bitten, weil sie mir einfach fehlt. Ich glaube, ich könnte keine einzige Predigt zustande bringen, ohne Gott um Weisheit zu bitten. Ich würde das nicht schaffen. Diese Stelle begleitet mich durch das ganze Leben hindurch. Es ist ein wunderbares Angebot. Und das Schönste an dieser Aussage finde ich, dass es heißt, dass Gott mir gerne Weisheit schenkt. Gott gibt mir das gerne. Er wird mir auch keinen Vorwurf machen, weil ich selber keine Lösung habe für mein Problem. Er wird mir nicht sagen, was bist du für ein dummer Kerl? Jetzt kennst du mich schon über 30 Jahre und immer noch kommst du und fragst mich um Weisheit. Solltest du denn langsam weise genug sein, dass du es selber schaffst? Nein, Gott wird mir keine Vorwürfe machen. Ich kann immer wieder kommen und er gibt mir gerne. Er gibt allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Ist das nicht wunderbar? Ich möchte euch einfach ermutigen, fragt doch Gott. Wenn er schon gerne gibt, dann bittet ihn doch auch. Und wenn ihr in einer Situation nicht wisst, was ihr machen sollt, dann bittet ihn um Weisheit. Es gibt nur eine Bedingung. Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind gepeitscht hin und her getrieben wird. Solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas empfangen. Denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Also das Einzige, was Gott erwartet, ist, dass wir ihm zutrauen, dass er das wirklich tut, was er verspricht. Da habe ich schon oft ertappt, dass ich gedacht habe, als ich darum bat, dass mir Gott Weisheit schenkt, war ich in der Versuchung zu denken, ja, schenkt er mir sie denn? Und da muss ich mir sagen, halt Jörg, ich zweifle nicht dran. Gott wird sie mir geben und ich verlasse mich drauf. Wir sind so schnell dran zu zweifeln. Wer nämlich zweifelt, der wird jedes Eingreifen Gottes hinterfragen. Er wird fragen, wäre das nicht auch geschehen, wenn ich nicht gebetet hätte? Wenn es dann geschehen ist? War das wirklich Gott, der mir half, oder waren es doch meine Fähigkeiten? Bin ich vielleicht doch besser, als ich dachte? Wer von allem immer zweifelt, Der ist unbeständig und gespalten in sich selbst. Und er wird die Kraft Gottes in seinem Leben nicht erfahren. Doch selbst wenn wir nicht daran zweifeln, dass Gott zu allem fähig ist, erleben wir, dass er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und heute sind wir ja bereits bei der letzten Rückfrage. Diese Predigtreihe ist ja aufgebaut, dass wir zu Gott schreien, Herr, warum hörst du mich nicht? Warum erfüllst du mir meine Bitte nicht? Und Gott stellt uns da ja 4 Rückfragen. Und die letzte, die wir heute betrachten, könnte sein, dass uns Gott zurückfragt, um was geht es dir denn eigentlich? Und 3 verschiedene Motive, die unsere Gebete bestimmen können, möchte ich heute mit euch betrachten. Das erste Motiv, geht es dir um Ehre und Verdienst? Ein Beispiel dafür gibt diese Mutter, die zu ihrer kleinen Tochter sagte, als der Pfarrer zu Besuch kam, so meine Bertha, nun zeig mal dem Herrn Pfarrer, wie schön du beten kannst. Darauf betet das Kind mehrere kleine Gebete, aber das Kind macht das widerwillig. Der Pfarrer, dem diese Situation eher peinlich war, scheute sich nicht, dieser Frau dann zu sagen, so, nun, liebe Frau Müller, zeigen Sie einmal, wie Sie beten können. Ich weiß nicht, ob ich das gewagt hätte, so gerade direkt einen Frontalangriff zu machen. Und etwas perplex antwortete diese Mutter, nein, Herr Pfarrer, das können Sie doch nicht von mir verlangen. Das ist etwas ganz anderes. Gebete können wie zu einer Art Handelsware verkommen. Diese Mutter wollte den Pfarrer damit beeindrucken, wie schön ihre Tochter beten kann. Sie fand das einfach herzig. Und gerade auch in unseren Kreisen, wo wir die Bedeutung des Gebetes mit Recht hochhalten, können wir der Gefahr verfallen, dass wir ab und zu einfach beten, weil wir möchten, dass die anderen sehen, wie geistlich wir sind und wie gut wir beten können. Und ich sage nicht, dass ich das nie gemacht habe in meinem Leben. Die Gefahr ist groß, dass wir das Gebet, dass das Gebet zur Handelsware wird. Dort, wo es Anerkennung finden kann. In Israel wurde diese Art von Gebeten von vielen Menschen praktiziert. Deshalb sagte Jesus, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Sie bekommen nämlich die Ehre von den Leuten, um die es ihnen ging. Es ging ihnen nicht um das Gebet zu Gott, mit Gott zu sprechen, sondern es ging ihnen um die Anerkennung, dass die Leute sehen, was für geistliche und heilige Leute sie sind. Und diese Beachtung haben sie dann bekommen von den Leuten, das, was sie wollten. Und Gott sagt dann, dann haben sie den Lohn schon, da muss ich ja nichts mehr machen. Was sie mit dem Gebet erreichen wollten, das haben sie erreicht. Und Jesus empfiehlt dann, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Das ist natürlich kein Votum von Jesus gegen das gemeinsame Gebet. Das kennt die Bibel auch. Aber Jesus spricht sich eindeutig gegen den Missbrauch aus, dass man sich mit dem Gebet Ehre und Anerkennung anderer einheimsen möchte. Watchman Nee erzählte, am Anfang unserer Zeit in Shanghai versuchte ich immer, das Niveau unserer Gebetsversammlung zu erhöhen, denn ich war sehr unzufrieden mit der Art, wie manche Brüder beteten. Ich ärgerte mich und ich sagte es ihnen auch. Erst später wurde mir klar, wie Unrecht ich hatte. Denn kurz darauf machte der Herr mich arbeitsunfähig und ich wurde ernstlich krank. Ich betete kräftig, aber meine ganze Anstrengung brachte mich keinen Schritt weiter. Und schließlich war mir, als wenn der Herr zu mir sagen würde, du findest, manche der Brüder seien sehr schwache Beter. Fordere sie auf, zu dir zu kommen und Fürbitte für dich zu tun in deiner Not. Es war eine Herausforderung für Watchmani, das zu tun, aber er lud diese Brüder ein. Er ließ sie zu sich kommen und sie kamen, knieten nieder und beteten. Und zum ersten Mal in meinem Leben, sagt er, lernte ich ihre schlichte, offenherzige Fürbitte richtig schätzen. Und mehr noch, Christus erhörte sie. Es richtete mich wieder auf. Und nicht nur schön und eindrücklich beten, kann über echtes Gebet hinwegtäuschen. Wir können auch in Versuchung erliegen, Gott mit vielen Worten etwas abzukaufen, etwas zu verdienen. Es gibt ja Kreise, da betet man das unser Vater 20 Mal. So wie wenn ich für ein Brot, was kostet ein Brot, 3 Franken 50 bezahle. Bezahlt man einfach für das, was man von Gott will, 20 unser Vater. Oder man plappert etwas zusammen, dass man selber gar nicht mehr weiß, was man sagt. Und denkt, jetzt habe ich so viel gebetet, es so oft gesagt, jetzt habe ich es verdient, dass du mich erhörst. Ich habe mit meinen Gebeten die Erhörung gekauft, Herr. Und Jesus sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich weiß nicht, wie oft wir eine Schallplatte auf dem Kopf schon gehabt haben. Auch das kann uns passieren. Wer meint, er könne mit vielen Worten von Gott etwas erzwingen, der wird keine Gebetshörungen erleben. Mit Beten kann man nichts verdienen. Gott schaut nicht auf die Quantität, sondern auf die Qualität, oder anders gesagt, Gott schaut nicht allein auf unsere Worte, sondern er schaut in unser Herz hinein. Geht es dir um Leib und Leben? Das könnte ein weiteres Motiv sein. Es ist ganz selbstverständlich, dass wir Gott um Dinge bitten dürfen, die unser tägliches Leben betreffen. Schließlich hat uns Gott in diese Welt gestellt und wir müssen schließlich und endlich dieses Leben bewältigen können. Deshalb bietet er uns an, mit allen unseren Sorgen zu ihm zu kommen. Das dürfen wir. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist ein wunderbares Angebot Gottes. Das stimmt wirklich. Gott sorgt für uns, wenn wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass wir mit den Sorgen gar nicht zu ihm kommen. Wir werden sogar eingeladen, dafür zu beten, dass wir gesund werden, wenn wir krank sind. Gott kann und will uns auch in körperlichen Belangen helfen. Hiskia legte das sehr eindrücklich. Gott ließ ihm durch den Propheten Jesaja ausrichten, er solle seinen Nachlass regeln, denn er werde bald sterben. Hiskia war komplett geschockt und erschüttert, dass er sterben wird. Er beginnt zu heulen. Er weint bitterlich und fleht zu Gott. Ach Herr, denke doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Und Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Ein König, der laut weint. Nur für die, die meinen, Männer weinen nicht. Auch Könige weinen laut. Und das haben wir dann alle gehört im Palast. Das hat man jetzt auch da niedergeschrieben. Gott erhörte ihn und er ließ ihm durch den Propheten ausrichten, er würde noch weitere 15 Jahre dazu bekommen. Ja, Gott kümmert sich auch um Leib und Leben. Aber wenn es uns nur um Leib und Leben geht, also wenn sich unsere Anliegen einzig und allein um unser Leben in dieser Welt drehen, dann werden wir ein Problem haben mit Gebetserhörungen. Wir verfallen nämlich gerne der Ansicht, dass Gott dafür da sei, uns ein gutes und problemloses Leben zu ermöglichen. Gott wird dann wie so ein Wunschautomat gesehen. Oben werfe ich den Wunsch rein und unten ziehe ich die Erfüllung raus. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich enttäuscht über Gott. Ein Afrikaner erzählte von den Schwierigkeiten, die er mit dem Glauben hatte. Er kam sich vor wie einer, der bei dem Glücksspiel immer die Nieten gezogen hatte. Gott hilft mir nicht, sagt er. Die Bibel zeigt ihn als einen gütigen und liebenden Vater. Aber wenn ich ihn bitte, dass er mir Geld gibt und mich so reich macht wie mein Nachbar, dann bekomme ich keine Antwort. Bis jetzt sieht es eher danach aus, als ob er mir das Wenige, was ich noch habe, auch noch wegnehmen will. Er war sehr enttäuscht. Offenbar merkte dieser Mann, dass Gott ihm seine Wünsche nach Reichtum nicht erfüllte. Später bekannte dieser Mann übrigens, dass es ihm nicht um Gott ging, sondern um eine Zauberkraft, die ihm zur Verfügung stehen sollte. Also Gottes Gebetserfüllung im Sinne von, dass ich Macht bekomme. Ich finde übrigens auch der Ausdruck mächtiges Gebet immer problematisch. Weil Gebet ist immer ohnmächtig. Das ist nie mächtig. Mächtig ist Gott. Und wenn ich mächtig bete, dann bete ich. Das ist, wie mein Gebet Macht hätte. Aber Gebet ist immer ohnmächtig. Und die Macht liegt immer bei Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst bleiben. Gott ist nicht da, um unsere selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Dazu lässt er sich nicht missbrauchen. Und Jakobus schrieb, wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen. Es geht ihnen nur um die eigenen Vorteile. Sie wollen einfach mehr Genuss, mehr Erfolg, mehr, mehr, mehr. Das, was unsere Gesellschaft sagt, es gibt so ein schönes Lied, ich will alles und noch viel mehr. Gott soll das alles ermöglichen. Aber es kann nicht darum gehen, dass Gott mir noch einen besseren CD-Player, noch einen besseren DVD, einen besseren Fernseher, eine größere und schönere Küche schenkt, dass Gott dafür sorgt, dass ich noch ein schnelleres Auto fahren kann. Das kann es nicht sein. Paulus sagt da etwas ganz Schlichtes. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Er sagt nicht, wenn ihr so gerade genug zum Leben habt, dann bittet doch Gott darum, dass er euch noch mit mehr Luxus überschüttet. Damit sichtbar wird, dass wir als Christen, dass Gott wirklich uns verwöhnt. Sondern er sagt ganz schlicht und ergreifend, wenn ihr genug zu essen und genug Kleider habt, man kann auch sagen, wohnen kann, dann seid doch zufrieden, lasst euch das genug sein. Paulus sieht ja gerade in diesem Wunsch, möglichst viel in dieser Welt zusammenzuraffen, eine große Gefahr für unser Leben. Er sagt, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Damit habe ich nicht gesagt und damit sagt auch Paulus nicht, dass ein Reicher nicht Christ sein kann, ein aufrichtiger Christ. Aber wer sein Leben einzig auf das aussetzt und meint, dann Gott müsste dann das noch praktisch fördern im Hintergrund, der ist auf dem Holzweg. Wenn sich mein Lebenshorizont nur auf diese Welt und auf diese Erde, auf meine 30 bis 90 Jahre Lebenszeit beschränkt, dann werde ich nicht viele Gebetserhörungen erleben. Diese Gebete sind ein Ausdruck reiner Selbstsucht. Das wesentliche Merkmal eines Gebetes fehlt nämlich, so schrieb Jakobus, eure Liebe gehört nicht Gott. Und das ist eigentlich die Grundlage jedes Gebetes, die Liebe zu Gott. Ihr handelt an ihm wie Ehebrecher. Wisst ihr denn nicht, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott? Wer sich also mit der Welt befreunden will, verfeindet sich mit Gott. Und wer meint, dass wir Gott um Dinge bitten können, die um uns einfach noch reicher, noch einflussreicher werden zu lassen, einfach aus Selbstsucht, dann täuschen wir uns sehr, da wird uns Gott nicht helfen. Geht es dir um Erfüllung und Ziel? Das ist das letzte Motiv, das ich heute erwähnen will. Wem es um Erfüllung des Lebens und um das Ziel des Lebens geht, der kommt mit der richtigen Grundhaltung zu Gott. Denn wenn ich die Erfüllung und das Ziel des wenn ich auf die Erfüllung und das Ziel meines Lebens ausgerichtet bin, dann geht es mir in erster Linie um das, dann geht es mir in erster Linie nicht um das, was mein Leben angenehmer macht und angenehmer machen könnte. Natürlich ist das berechtigt. Ich sage nicht, man darf überhaupt um nichts bitten, was das Leben angenehmer macht. Aber es ist nicht der Hauptpunkt, ich bin nicht darauf ausgerichtet. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann ist mir das Ziel und die Erfüllung meines Lebens viel wichtiger als eine momentane Annehmlichkeit. Petrus beschrieb das Ziel übrigens so, ein Vers, der mir sehr gut gefällt, wenn ihr das Ziel eures Lebens erlangt, nämlich die Rettung des Lebens oder die Rettung eurer Seele. Das ist das Ziel, dass wir als Menschen in alle Ewigkeit gerettet sind, dass wir das Ziel richtig erreichen, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Der König Salomo hatte zu Beginn seiner Regierung die wunderbare Gelegenheit, von Gott etwas zu wünschen. Gott sagt, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Wunderbar. Salomo erbat sich in Anbetracht der schwierigen Aufgabe, vor der er stammt, das Volk Israel zu regieren, schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Salomo wollte also seine Aufgabe richtig erfüllen. Er wollte das tun, was Gott gefällt. Er wollte wirklich den Auftrag, den er von Gott hatte, richtig erfüllen. Das lag ihm am Herzen. Schenke mir ein Herz, das auf deine Weisungen hört. Dem Herrn gefiel diese Bitte sehr. Und deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. Welcher Vers, neutestamentlicher Vers, kommt euch da in den Sinn? Zu dieser Aussage? Steht in meinem Evangelium? Genau, das ist doch fast eine Parallelstelle dazu. Dann wird Gott schon das geben, was es braucht. Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David, dann schenke ich dir auch ein langes Leben. Das ist dann die Dramatik im Leben von Salomo. Er war sehr, sehr weise und trotz seiner Weisheit hat er sich von Gott gelöst und ist andere Wege gegangen. Weisheit allein schützt vor Ungehorsam leider nicht. Salomo hatte nichts für seinen persönlichen Vorteil und für seine Annehmlichkeiten gewünscht. Er wollte ein Leben führen, worauf er zurückblicken konnte und sagen, ich lebte ein erfülltes Leben und ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe das Ziel erreicht. Und darum geht es, das Ziel des Glaubens zu erreichen. Jesus gibt uns darin ein ausgezeichnetes Vorbild. Im Garten Gethsemane rang Jesus im Gebet. Er flehte zum Vater, mein Vater, wenn es möglich ist. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Also Jesus bat eigentlich um eine Annehmlichkeit. Lass es nicht zu, dass ich dieses schreckliche Leiden ertragen muss. Wende es doch ab von mir. Finde doch einen anderen Weg, wenn es möglich ist, einen anderen Weg, wie du die Menschen erlösen kannst, wie sie ewiges Leben bekommen. Und doch sagte Jesus dann, aber nicht ich, wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hatte das Ziel vor Augen. die Erfüllung des Auftrages, zu dem ihn Gott gesandt hatte. Er ordnete seine Wünsche dem höheren Ziel unter. Deshalb wird im Hebräerbrief Jesus als Vorbild hingestellt. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, dem Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus war bestimmt vom Ziel und von der Erfüllung des Lebens. Es war ihm nicht wichtig, möglichst viele Annehmlichkeiten im Leben zu haben. Wenn er entscheiden konnte, entweder die Annehmlichkeit oder das Ziel erreichen, hat er sich immer für das Ziel entschieden. Und Jesus hätte sich, da bin ich auch überzeugt, wenn er die Annehmlichkeit und mit dieser Annehmlichkeit auch das Ziel hätte erreichen können, hätte er auch die Annehmlichkeit angenommen. Paulus sagt, ich kann leben in Armut und ich kann leben in Reichtum. Aber eines wusste Paulus, etwas, was ich nicht aus dem Blick lasse, ist, dass ich das Ziel erreiche. Da bin ich bereit, auch einen Preis dafür zu bezahlen. Jesus hatte immer das Ziel vor Augen, er wollte das Ziel erreichen und war deshalb bereit, sich dem Willen seines Vaters zu beugen. Wer das Ziel erreichen will, wer ein erfülltes Leben führen will, der kann damit leben, dass Gott bitte nicht erhört. Da kann es akzeptieren, dass nicht alle meine Bitten angemessen sind, weil er weiß, dass nur das, was Gott auch will, Segen bringen wird. Johannesbrief steht, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen spricht, erhört er uns. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu bringen, Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Das sehen wir auch, die Erfüllung, das Ziel. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Und wenn Jesus hier sagt, dass wir in seinem Namen bitten sollen, heißt das nicht, dass wir seinen Namen wie eine magische Formel benutzen, so quasi wie ein Codewort, wo ich irgendwie auf eine Seite im Internet komme oder mein Bankfach öffnen kann, so eine Formel, die mir einfach alles öffnet, sondern es meint, dass ich in Übereinstimmung mit Christus bete. Dass ich das erbitte, wozu auch Jesus Ja sagen könnte. Also nicht im Sinn einer Zauberformel, sondern Übereinstimmung mit Christus heißt das. Also ich kann, wenn ich Christus beten würde, dass, wie ich letztes Mal gesagt habe, dass mit meinem Nachbarn, der Musik hört in alle Nacht hinein, die mir nicht gefällt, ich ihn darum bitte, dass er dem den Hals rumdreht an meiner Stelle, wird das Gott nie erhören. Aber wenn ich ihn vielleicht bitte und sage, Herr, schenk mir, dass ich mit meinem Nachbar, der so laute Musik macht, dass ich einmal die Gelegenheit habe, mit einem ein vertieftes Gespräch zu führen, kann es sein, dass es Gott erhört. Weil ich dann bestimmt in der Übereinstimmung mit Christus bin. Zu unserem Schlussgedanken möchte ich nochmals dieses Buch empfehlen, Aufbruch zur Stille, das ich sehr hilfreich finde. Das ein bisschen sich mit dem Gebet weiterhin zu beschäftigen und dass wir in unserem Leben und in unserer Gemeinde dieses Jahr noch weitere viele Gebetserhörungen erleben dürfen, wie wir das jetzt auch in den ersten Monaten schon viele erleben durften. In den vergangenen Sonntagen machten wir uns über unerhörte Gebete Gedanken. Unerhörte im doppelten Sinn kann man was sagen. Aber viel wichtiger ist, dass wir wissen, dass Gott Gebete erhört und viel mehr Gebete erhört, als wir glauben. Und dass oft wir das Hindernis sind, weil wir es Gott nicht zutrauen, Weil wir es Gott gar nicht, weil wir gar nicht mit ihm sprechen, oder weiß ich was alles, was ich ja in diesen 4 Sonntagen euch aufgezeigt habe. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, der Fokus unseres Glaubenslebens ist, Gott erhört eigentlich die Gebete nicht. Nein, Gott erhört die Gebete. Und ich garantiere euch, wenn ihr euch einige Dinge, die ihr jetzt gehört habt, zu Herzen nehmt und sie nicht nur zu Herzen nehmt und sagt, das ist ja schön, was der Jürg wieder gesagt hat über das Gebet, sondern wenn ihr es auch umsetzt, dann garantiere ich euch, dass ihr mehr Gebetserhörungen erleben werdet, weil wir einen mächtigen Gott haben. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr in mir bleibt und in meinem Worte, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Auch wieder dieses in Christus sein. Also wenn ich in Christus, in seinem Wort bin, dann werde ich ja auch nichts von Gott erbitten, das seinen Geboten widerspricht. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus seinen Jüngern, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Also, Gott will uns auch Freude bereiten, indem dass er uns erleben lässt, wie er in unser Leben eingreift. Und so beten wir doch, nehmen wir uns Zeit, kommen wir mit unseren Sorgen. Ich wünsche es uns, dass wir noch viele große und kleine Freuden erleben, mit Erfahrungen, wie Gott unsere Gebete erhört. Und wir haben einen lebendigen Gott und wir dürfen ihn bitten um Dinge, die uns tief bewegen. Das hoffe ich, dass wir das auch tun und uns auch erzählen können, wie wunderbar Gott handelt. Und dass er Macht hat. Und nicht, dass wir die sind, die mächtig beten. Und dann ist der ist ein großartiger Beter. Und der ist ein großartiger Beter. Und der ist ein großartiger Beter. Und ein mächtiger Beter. Wir sind alles ohnmächtige Beter. Mächtig ist Gott. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein mächtiger Gott bist. Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Du hast Kraft, Macht und du bist souverän. Und du kannst in unserer Welt handeln. Du musst nur ein Wort sprechen. Und diese Gemeinde hat das Unfassbare erlebt, dass du sogar ihr einen Berg weggetragen hast. Und wir erlebten jetzt in den letzten Wochen, wie du uns geholfen hast, auch jetzt auf diese Kinderwoche hin, die Anmeldungen, die gekommen sind. Und wir sind auch zuversichtlich, dass du uns jetzt auch am Montag hilfst, auch diese Woche zu bewältigen. Ja, Herr, du forderst uns überall auf, dass wir zu dir kommen sollen mit unseren Sorgen. Du offerierst uns, dass du uns hilfst, dass du uns Weisheit schenkst, dass du uns hilfst in den Problemen, die wir haben, sie zu bewältigen. Und hilf, dass wir das nicht vergessen. Dass dein starker Arm sich bewegen lässt durch unsere Ohnmacht. Einfach wenn wir zu dir kommen und dich bitten, in unserer Schwachheit, in unserer Unbeholfenheit, in unsere Hilflosigkeit. Und gerade da zeigst du deine Kraft und deine Macht. Herr, schenk, dass wir auch als Gemeinde, auch in diesem Jahr, wieder viele schöne Dinge erleben dürfen, wo wir uns freuen können, weil wir deine Macht und deine Kraft erleben. Amen.